Wie lernt man eigentlich einen Menschen kennen? Gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann jemanden beobachten. Dann sehen wir, wie der Mensch sich verhält. Allerdings wenig davon, was ihn dazu bringt, sich so zu verhalten. Wir können uns auch von anderen etwas über die Person erzählen lassen. Wenn die Berichterstatter diesen Menschen wirklich gut kennen, mag uns das dabei auch helfen. Davon ist es allerdings dann auch schon begrenzt. Aber wie auch immer wir einen Menschen kennenlernen, zu eigener Erfahrung mit der Person, zu einem Vertrautwerden, zu einem Einblick, was ihn wirklich bewegt, kommen wir nur, wenn der oder die Betreffende uns etwas von sich preisgibt. Uns etwas mitteilt, offenlegt. Denn wir gucken nicht in andere hinein. Wir haben heute einen etwas sperrigen, aber sehr wesentlichen Bibeltext als Grundlage der Predigt. In diesem Abschnitt äußert sich der Missionar Paulus dazu, wie wir den lebendigen Gott kennenlernen können, der sich ja noch mehr als jeder Mensch unserer Wahrnehmung entziehen kann oder auch entzieht. Anlass seiner Zeilen, die wir gleich lesen im ersten Brief des Korinther, im ersten Korintherbrief, sind Streitigkeiten, die dort in der Gemeinde entbrannt sind. Die Christen waren durch die Verkündigung des Paulus zum Glauben an Jesus gekommen und hatten dadurch in die Lebensgemeinschaft mit Gott hineingefunden. Dann, irgendwann, waren Prediger aufgetreten, die etwas anderes erzählten. Die meinten, dass die Botschaft von Paulus, der vom gekreuzigten Sohn Gottes spricht, minderwertig sei. Sie selbst machten besondere Erfahrungen mit dem Heiligen Geist und hatten tolle Begabungen. Und das alles machten sie zum Maßstab dafür, wie gläubig jemand ist. Deshalb gab es dann irgendwann in der Gemeinde auch Streit darüber, wer nun der beste und der wichtigste Verkündiger ist. Paulus erklärt ihnen, dass Gottes Boten und alle, die ihm glauben, gar nicht mit besonderen Erscheinungen oder geschliffenen Worten beeindrucken. Wir werden nicht mit Gott vertraut, wenn wir erwarten, dass er sich uns so mitteilt, wie wir uns das vorstellen. Sondern nur dadurch, dass er sich uns offenlegt, wie er das machen will. Und das sieht ganz anders aus, als wir Menschen uns das ausdenken. Wir lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 16. Das ist so mittendrin, dieser Abschnitt. Aber ich werde versuchen, deutlich zu machen, dass wir da auch mitkommen können. Achso, Titel heute, wie Gott sich uns verständlich macht. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, schreibt Paulus, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit, also eine Dummheit. Und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Am heutigen Pfingstfest widmen wir uns mit den Worten von Paulus der Frage, wie können wir Menschen eigentlich Gott kennenlernen? Und wie können wir sein Wesen und sein Handeln mit uns verstehen? Paulus macht klar, dass das nur geht, sofern Gott sich uns mitteilt. Deshalb ist der Titel der Predigt auch, wie Gott sich uns verständlich macht. Ich habe das in drei Abschnitte gegliedert, was wir vom Heiligen Geist haben. Man kann über den Heiligen Geist viel mehr sagen. Heute sind es diese drei Dinge. Durch den Heiligen Geist können wir erstens wissen, was Gott uns geschenkt hat. Wir können bezeugen, was Gott uns getan hat. Und wir können verstehen, wie Gott mit uns umgeht. Wissen, was Gott uns geschenkt hat. Nun ist hier eine ziemlich klare, deutliche Unterscheidung vorgenommen von Paulus. Der Geist der Welt und der Geist aus Gott. Ursprünglich stehen ja Welt und Gott schon in dem Verhältnis, dass Gott diese Welt und uns Menschen geschaffen hat. Das heißt, das eine ist der Schöpfer, das andere ist das Geschöpf. Das heißt auch, nicht wir verstehen Gott, sondern Gott versteht uns. Erstmal. Schon ganz grundsätzlich. Von der Kategorie her. Nun kommt dazu, dass wir Menschen in unserer Gesamtheit davon bestimmt sind, dass wir unser Leben doch am liebsten unabhängig von Gott führen und gestalten würden. In der Bibel wird dieser Hang Sünde genannt. Und das bricht immer wieder durch. Auch bei Menschen, die zum Glauben an Gott gekommen sind. Deshalb ist der Begriff Welt hier die Menschheit, die in Abkehr von Gott lebt. Menschliches Denken, menschlicher Geist kann also schon ursprünglich gar nicht wissen, wie Gott ist und was er uns schenkt. Erschwerend kommt dann ja noch dazu, dass unser Denken, wie Paulus es an anderer Stelle ausdrückt, durch das Misstrauen gegen Gott für jegliche Angelegenheiten, die Gott betreffen, blind und taub ist. Und nun ist es die Botschaft der Bibel, der Zeugen, die uns das aufgeschrieben haben, dass Gott in unsere Welt hineingreift und handelt. Er hat sich uns Menschen zu erkennen gegeben. Durch seinen Sohn Jesus Christus hat er sich vorgestellt. Gott unter menschlichen Bedingungen. Alle, die damals lebten, in seiner Nähe haben ihn sehen können. Und seitdem können wir das zu allen Zeiten in den Berichten über Jesus im Neuen Testament nachlesen. Gott hat sich über uns Menschen erbarmt und hat gezeigt, dass er die Probleme löst, die wir uns selbst eingebrockt haben. Und er hat sich von uns Menschen und für uns Menschen an einem Kreuz hinrichten lassen. Er, der Sohn Gottes, der Höchste, ist der Niedrigste geworden und für uns, also an unserer Stelle und zu unseren Gunsten, gestorben. Da dachten alle, jetzt ist es zu Ende mit ihm. Und damit auch die Hoffnung, die er in unser Leben hineinbringt, weg. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Nun kann jeder Mensch ein Leben mit Gott beginnen. Wir können Vergebung unserer Sünden, unserer Schuld erfahren, indem wir Gott darum bitten. Christus ist dafür gestorben und spricht jede und jeden frei, die und der das will. Und dann beschenkt er uns mit seinem Heiligen Geist, durch den er Wohnung in uns nimmt und durch den wir in die Liebesgemeinschaft mit Gott eintauchen. Nun können wir uns von ihm führen lassen. Nun können wir uns von ihm gebrauchen lassen. Er hat einen unfassbaren Auftrag für uns und es ist seine Wertschätzung, dass wir da mitmachen dürfen. Und wir leben mit der Aussicht darauf, dass er eines Tages noch einmal in unsere Welt tritt und alle, die ihm Glauben, mitnimmt in sein ewiges Reich des Friedens und der Liebe. Danach sehen sich aus meiner Sicht alle Menschen und wir sind dafür geschaffen. Entdecken tun es die, denen es der Heilige Geist öffnet. In diesem Vertrauensverhältnis zu Gott finden wir unsere Bestimmung und unsere Erfüllung. Wer glaubt, kann das wissen. Das ist keine vage Vermutung. Das sind keine Eventualitäten, sondern es wird im Glauben angenommen. Es handelt sich hier um ein Wissen, das aus der Begegnung mit der Wirklichkeit entstammt. So ist der Ausdruck hier zu verstehen. Das geht nur, macht Paulus deutlich, wenn uns der Heilige Geist dafür öffnet. Ja, wir sind angewiesen. Das können wir nicht von uns aus. Wir sind so gesehen in Gottes Hand. Total. Und es könnte sein, dass uns das Unbehagen bereitet. Da entdecken wir dieses Misstrauen, das immer bohrt. Es wäre doch besser, wenn ich es im Griff hätte. Wir werden darauf gleich noch weiter eingehen. Von sich aus kommt da gar kein Mensch drauf, macht Paulus deutlich in diesem ganzen Zusammenhang. Und es ist auch kein Mensch dazu in der Lage, das zu erfassen. Aber vom Heiligen Geist geführt, können wir wissen, was Gott uns geschenkt hat. Das ist das Erste. Als Zweites zeigt Paulus auf, dass die Erfahrung der Gemeinschaft mit Gott dahin führt, dass wir davon weitersagen. Wir können bezeugen, was Gott uns getan hat. Ein Mensch, der nicht auf der menschlichen Weisheit sein Leben aufbaut, sondern mit Gottes Weisheit beschenkt wird, sich diesem Herrn anvertraut, der wird zum Zeugen, schreibt Paulus. Allerdings, die Weitergabe dieser Rettungsbotschaft geschieht nun wiederum nicht so, dass jemand überragend auftritt, was seine geschliffenen Worte angeht oder die Gedankengänge, die sich so schlau anhören, dass man eigentlich ja schon glauben muss. So großartig klingt das. Man lese gerne mal den ersten Korintherbrief. Das ist eine verrückte Auseinandersetzung davon. Die Botschaft davon, wie Gott ist und was er für uns getan hat und tut, die entspringt ja nicht menschlichem Denken. Nicht menschlichem Geist. Ja, Gott bedient sich menschlich verständlicher Worte, sehr wohl. Und er bedient sich auch unseres Verstandes. Interessanterweise haben wir zum Beispiel ein Buch bekommen, in dem uns das mitgeteilt wird. Man ist als Mensch beauftragt, sich damit zu befassen. Aber Gottes Boten, die wirklich Gottes Boten sind, um diesen Streit geht es ja, reden nicht so, dass der menschliche Verstand auf die Idee kommt, so wie Gott das gemacht hat, hätte man es machen müssen. Genau so. Mensch, das hätte ich mir ja selber gar nicht besser ausdenken können. Das klingt so klug, dass ich das glauben muss. Paulus sagt, wir bezeugen das einfach. Gottes Boten reden so, dass Menschen es verstehen können. Sie bezeugen es mit menschlichen Worten, aber sie müssen nicht den Verstand des Gegenübers kitzeln, ihn durch kunstvolle Gedankengänge und Sprachformen in den Bann ziehen, sodass der Glaube gezwungenermaßen erfolgt. Denn gezwungenermaßen erfolgt bei Gott das Leben gar nicht. Das machen wir Menschen, dass wir andere zwingen. Der Einzige, der es wirklich könnte, bei jedem, der macht es nicht. Sollte uns zu denken geben. Die Rettungsbotschaft muss vom Heiligen Geist erklärt und aufgeschlossen werden. Deshalb braucht die Weitergabe dieser Botschaft keine menschlichen Anstrengungen, die für Glauben sorgen. Ja, aus Liebe, wir können das bei Paulus verfolgen, gebraucht ein Verkündiger Gottes Beispiele und Dinge aus dem menschlichen Alltagsleben, sodass es nachvollziehbar wird, menschlich. Also Paulus redet nicht davon, wir brabbeln irgendwas und der Heilige Geist wird es schon erklären. Sondern es geht darum, auf welcher Grundlage die Gedanken aufgebaut sind. Wenn wir darauf bauen, dass Menschen uns so zustimmen, dass sie sagen, ja Mensch, also das hätte ich mir ja auch ausdenken können, wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen, dann bleibt der Mensch die entscheidende Instanz. Ich höre Gottes Botschaft und entscheide, ob das wahr sein kann. Wer ist jetzt eigentlich Gott? Ich doch, der da drüber steht. Ob Gott das getan haben kann oder nicht, entscheide ich. So ein Glaube führt nicht in die Gemeinschaft mit Gott, sagt Paulus. Denn Jesus rettet uns Menschen eben nicht so, dass wir irgendeinen Beitrag dazu leisten. Wir leisten keinen Beitrag dazu. Aber das menschliche Denken funktioniert so nicht. Wir wollen es geschafft haben. Wir sind von uns aus erst zufrieden, wenn es uns so einleuchtend klingt, dass unser Verstand sein Einverständnis dazu gibt. Jawohl, das habe ich kontrolliert. Du kannst dich dem ruhig anschließen, wir bleiben immer noch der Boss, keine Sorge. Gott hat uns durch Jesus so gerettet, dass er alles allein vollbracht hat. Sogar noch anders, das menschliche Mitwirken, das es ja durchaus gibt bei der Rettung, das ist sogar noch der Art und Weise, dass wir Jesus an dieses Kreuz geschlagen haben und ihn hingerichtet haben. Das heißt, wir stehen nicht irgendwie nur so da, als ob man uns beschenken müsse, wir stehen noch äußerst dämlich da an der Stelle. Das ist genau das Gegenteil. Die Rettungsbotschaft von Jesus ist eine totale Bankrotterklärung des Menschen. Du kannst nur die Waffen strecken, stehst mit leeren Händen da. Gott hat bei deiner Rettung keine Hoffnung in dich gesetzt. Ob du die Nachricht als eine gute oder eine schlechte auffassen möchtest, bleibt dir überlassen. Er hätte ja sonst nicht alles alleine gemacht. Geistliches wird gepredigt, sagt Paulus, wo ein Mensch von Gottes Geist bewegt, die Worte der Bibel weitergibt und erklärt. Nicht die menschliche Kunst ist das Entscheidende, sondern dass Gott uns mit seinem Geist die Worte gibt. Und Martin Luther hat das mal so deutlich gemacht, der Geist ist ins Wort gefahren. Heute also finden wir das in der Bibel. Und deswegen, kann das nur noch mal so sagen, ist für mich die Grundlage einer jeden Predigt die Bibel und nicht irgendwas anderes. Bei einer Andacht, Predigt, sonst irgendwas, treten wir auf mit dem Wunsch und dem Anspruch, dass Gott mit uns spricht. Deshalb gilt es, das zu erklären, was da drin steht. Der Heilige Geist führt uns dahin, dass wir davon reden, was wir an Gott haben, wie gut Gott zu uns ist. Der Geist ist es aber auch, der beim Empfänger dafür Einsicht und Verständnis und Glauben bewirken muss, wenn die Verkündigung zum Ziel kommen soll. Und Glauben tut es, wer sich vom Heiligen Geist beschenken lässt. Wer nichts geschenkt haben will, wer es selbst gemacht haben will, nimmt es nicht an. Das heißt also, nicht der, der es weitergibt, ist der Entscheidende. Das kann uns doch Mut machen dazu, einfach zu bezeugen, was wir an Gott haben, was wir in der Bibel lesen können, was wir in unserem Leben erfahren. Ob da jemand glaubt oder nicht, liegt weder an dir noch an mir. Auch wenn wir immer denken, der eine kann es besser als der andere. Paulus würde fragen, wo hast du das denn her? Natürlich gibt es Gaben des Heiligen Geistes, ja. Die sind auch bestimmt mit bestimmten Aufgaben verbunden. Aber ein Zeuge ist jeder Christ. Gott sorgt durch seinen Geist dafür, dass die Botschaft von Jesus uns mit unserem Leben ergreift. Man könnte es mit einem Notar vergleichen, der noch spätabends in seinem Büro über den Akten sitzt. Es ist immer das gleiche Schema. Im Falle meines Todes vererbe ich mein Haus, mein Bankvermögen und so weiter an meine Ehefrau, meinen Bruder und er hat diese Dinge da zu bearbeiten oder an sonst wen auch immer der Erblasser da namentlich eingesetzt hat. Dem Notar werden langsam die Augen schwach und er ist gerade dabei einzunicken. Plötzlich fährt er hoch. Was hat er denn da gelesen? In einem Testament stößt er auf seinen Namen. Der Erblasser vermacht ihm sein ganzes Eigentum. Da wird er plötzlich hellwach. Das sind das plötzlich nicht nur Texte, Paragraphen und irgendwas, die man da liest. Plötzlich geht's um mich. So ist das, wenn der Heilige Geist uns Gottes Worte aufschließt, für unser Leben greifbar macht. Aus einem neutralen Text wird plötzlich etwas ganz Persönliches. Wie oft reden wir über Gott und machen es als Vortrag eines Unbeteiligten? Wir referieren. darüber. Paulus sagt, wir haben das selbst erfahren. Wir reden als zutiefst Betroffene, als unfassbar Beschenkte. Wir bezeugen, was Gott getan hat. Als zweites. Und als drittes geht Paulus darauf ein, dass Gottes Boten sich deshalb nicht verrückt machen lassen von dem Vorwurf, sie wären zu schwach, sie könnten nicht genug, sie würden nicht glänzend genug reden können und was auch immer. Verstehen, wie Gott mit uns umgeht, als drittes. Und jetzt muss man das, was die Botschaft ausmacht, und deswegen habe ich sie nochmal wieder uns ausgebreitet, jetzt muss man das nicht nur für sich persönlich annehmen, sondern auch ganz in die Art und Weise, wie wir sie weitergeben, buchstabieren. Gott wird nicht vor allem, das auch hier und da, aber nicht vor allem, durch besondere Erlebnisse und Erscheinungen erfahren. Spektakuläre Dinge, übernatürliche Wirkungen. Er wird vor allem durch seinen Sohn erfahren, der für uns der Niedrigste wurde und sein Leben hingegeben hat. Deshalb hat auch der Glaube an ihn nicht damit zu tun, dass seine Boten durch ihre Erscheinung oder unwiderstehliche Worte besonders glänzen. Es gehört, das führt Paulus auch vorher aus, auch niemand zur Gemeinde, weil er so eine tolle und beeindruckende Person wäre. Deshalb kommt kein Mensch zum Glauben, weil er sich so toll fühlt, weil er so eine großartige Erscheinung ist. Nein, in der Gemeinde treffen sich die, die begriffen haben, dass sie das Leben, um das es geht, nicht in sich und nicht von sich aus haben. Dass sie von Jesus gerettet werden müssen. Dass sie bankrott sind, wie ich vorhin sagte. Und es nötig haben, dass Gott sie nimmt und sagt, aus dir mache ich was. Das kann der Mensch von Natur aus nicht ertragen. Das will doch keiner hören. Der Geist, wie er in dieser Welt vorherrscht, will, dass der Mensch sich selbst steigert. Ja, man muss was aus sich machen. Mach doch mal was aus dir, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Der macht ja gar nichts aus sich. Ich bin ja ein Wortklauber, ich merke mir solche Sätze. Manche treffen mich negativ, manche treffen mich positiv. So einer trifft mich, wo ich immer denke, da würde ich jetzt am liebsten widersprechen. Mach mal was aus dir. Die Botschaft vom Kreuz ist so, dass deutlich wird, dass alle menschlichen Möglichkeiten überhaupt nichts zum Leben beitragen, dass du gar nichts aus dir machen kannst, im Sinne Gottes. Im Gegenteil, und damit habe ich schon auch unter Christen Widerstand erregt. Ihr dürft trotzdem gerne widerstehen, aber ich habe das gerne mal auch so ausgedrückt, verdient haben wir Menschen den Tod in der Hölle. Das heißt, das ewige Getrenntsein von Gott. Es mag sein, dass es aus der Mode gekommen ist. Aus meiner Sicht spricht die Bibel da immer noch eine sehr deutliche Sprache. Und das wird sich vermutlich bis ans Ende dieser Welt nicht ändern, dass es da so drin steht. Das haben wir uns mit der ewigen Abkehr, mit der Abkehr von Gott verdient. Ein ewiges Dasein ohne ihn. Und darüber regt sich der Mensch natürlich auf. Ist ja klar. Das wollen wir doch nicht. Wir wollen es geschafft haben. Und wenn es am besten läuft, dann gerne alleine. Ohne fremde Hilfe. Das so, wie wenn ich mein Fußballmaterial unten in den Keller schleppe, in den Schrank, wo meine Mannschaft ihren Schrank hat. Da fragen mich manchmal die Eltern, soll ich dir was helfen? Nein, das geht alles. Schleppe ich mich ab. Das wollen wir gerne. Wir wollen nicht angewiesen sein. Und deshalb klang das so gut, was diese anderen Prediger da erzählt haben. Dass der Mensch sich steigern kann, dass die besondere Erfahrung mit dem Heiligen Geist machen, wichtiger wären als andere und bessere Christen. Oh, ja, das ist doch das, was ich immer schon wollte. will doch nicht irgendeiner sein. Dass du für Gott so bedeutend bist, dass er seinen eigenen Sohn für dich hingibt, das reicht ganz offensichtlich nicht. Es muss noch gesteigert werden. Und deshalb spricht Paulus in diesem ersten Brief an die Korinther, auch im zweiten, sehr ernst. Denn wo der Glaube an Jesus, wo unser Leben mit dem liebenden Gott irgendetwas mit unserer Leistung zu tun hat, da geht es schief. Da ist nicht mehr Gott Gott, sondern der Mensch selbst. Das ist der Grundirrtum des Menschen. Dass er Gott ersetzen und an Gottes Stelle treten könnte. Aber dieser Hang wuchert in uns. Vielleicht könnt ihr das auch etwas nachspüren jetzt. Und Gott geht mit uns so um, dass er eine Radikaltherapie durchführt. Einer stirbt für uns. Und wer das glaubt, der stirbt mit ihm. An dem Kreuz, an dem Jesus vor 2000 Jahren gestorben ist. Da wird deutlich, woran Gott bei dir anknüpfen kann, um dich zu retten, um dir das Leben zu schenken. An nichts. Da ist nichts. Das muss weg. Das muss neu. Das macht der Heilige Geist. Es klingt so hart, aber es ist ein Riesengeschenk. Ich weiß ja nicht, wie oft ihr euch schon abgemüht habt, das Leben selber zu machen. Ich habe davon die Nase voll. Und Liebe zum Beispiel hat auch nichts damit zu tun, dass man irgendwas bringt von den anderen. Und das Leben mit Gott ist nun mal eine Liebesgemeinschaft. Kein Mensch würde auf die Gedanken kommen. Keiner kann Gott irgendwie sagen, was er zu tun hätte, sagt Paulus. Wir sind durch den Heiligen Geist beschenkt mit dem Denken von Christus und nur deshalb können wir das überhaupt verstehen. Nur deshalb. Aber, und jetzt sagt Paulus das im Blick auf ihn und seine Mitarbeiter, die angegriffen werden von den anderen Predigern, aber deshalb müssen wir uns ja jetzt auch nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Verkündigern erzählen lassen, dass das nicht Gottes Botschaft sei, was wir sagen. Die weisen sich im Grunde damit selber aus, dass sie nicht Gottes Boten sind. Denn sie wollen gerne an den Menschen appellieren und irgendwas noch mit dem Menschen gerne anfangen, dass der noch irgendwas machen soll. Nein, Christus ist aber in die tiefste Tiefe hinabgestiegen und hat unseren Dreck weggemacht. So sieht das Leben eines Christen jetzt aus, führt er dann weiter aus. Das sind nicht Leute, die glänzend irgendwo erscheinen und in den Himmel gehoben werden. Das sind Leute, die für andere den Dreck wegmachen. Das sind Leute, die dienen. Ja, es gibt Gaben. Es gibt auch eine Leitungsgabe. Aber jemand, der von Gott mit der Gabe der Leitung beschenkt ist, will den Menschen dienen und nicht über sie herrschen. Auch wenn er das, um ihnen zu dienen, manchmal irgendwie das Sagen haben muss. Und so ist jede Gabe nicht dazu da, dass der Mensch sich selber damit darstellt. Ja, das Schlimmste, was mir jetzt passieren könnte nach dieser Predigt, wird ja nicht, aber das Schlimmste wäre, dass ihr alle sagt, Mensch, kann der predigen? Und alles wäre schiefgegangen. Mensch, was ist denn das für ein Gott? Das wäre die Reaktion. Und man vergisst den Prediger darüber lieber. War da irgendeiner? Ja, irgendeiner muss ja was gesagt haben. Das läuft ja unter Menschen nicht so, aber das ist es, worum es geht. Und die haben sich darüber zerstritten und gespalten, weil sie den Menschen in den Himmel gehoben haben, wo eigentlich nur Gott hingehört. Der natürliche Mensch, der Mensch von sich aus, kann nichts von Gottes Geist wahrnehmen. Es ist nicht fehlender Wille, es ist Unfähigkeit, sagt Paulus. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Denn denen, die ihn nicht haben, erscheint diese Botschaft vom gekreuzigten Sohn Gottes als Dummheit. Ja, etwas Blöderes kann es ja nicht geben. So begegnen wir das tatsächlich in unserer Gegend hier öfter. Noch als ich vorher irgendwo war, da war vielleicht einfach die Gleichgültigkeit größer. Man kann das auch mal so ausdrücken, ein Mädchen schämt sich jahrelang dafür, wie ihre Mutter aussieht. Im Gesicht und an den Händen ist die Mutter von Brandwunden entstellt. Das ist dem Mädchen unangenehm. durchaus ja nachvollziehbar. Ich habe das sogar schon mal von einer Mutter bei ihrem Kind wahrgenommen. Jedenfalls schämt dieses Mädchen sich für ihre Mutter. Eines Tages erzählt ihr jemand, wie es zu diesen Brandwunden der Mutter kam. Die Tochter, also sie selber, war in ein Feuer geraten und die Mutter hat sie da rausgeholt, ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben. Und davon hat sie diese Wunden mitgenommen. Plötzlich sieht das Mädchen die Wunden der Mutter ganz anders. Plötzlich ist das nichts Minderwertiges mehr, sondern der Ausdruck tiefster Liebe, was sie da an ihrer Mutter sieht. Die Sichtweise ändert sich. Anstatt sich vor dem Anblick ihrer Mutter zu schämen, lebt die Tochter erfüllt von einer tiefen Dankbarkeit ihrer Mutter gegenüber. Die Wunden bringen seitdem für sie zum Ausdruck, wie ihre Mutter sie liebt. Wir können uns schämen dafür, was wir glauben, dass da einer am Kreuz hängt, gehangen hat, ist ja auferstanden, vergessen wir ja so schnell, aber und gestorben ist. Und dass das kein Mensch hören will. Ja, man kann kleinlaut werden, das gibt es. Der Missionar Paulus hat das mal so ausgedrückt: Ich schäme mich für das Evangelium nicht, denn es ist Kraft Gottes, die jeden rettet, der daran glaubt. Wie Gott sich uns verständlich macht. Gott rettet uns durch seinen Sohn völlig ohne unseren Beitrag. Durch seinen Geist lässt er uns glauben und verstehen, was er uns geschenkt hat und wie er mit uns umgeht. Lass dich von ihm beschenken.